Was jetzt?
Er musste sich nochmal sammeln, das ist gewesen. Ja auch in Ordnung.
Ich hätte es jetzt gar angefangen.
Aber es ist eigentlich ein cooler Anfang.
Ja, voll.
Also, los. Los.
Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick, ich freue mich auf diese Folge und heute hier an der Mosel sitzen neben mir noch
der Thomas,
der Moritz
und die Johanna.
Schön hier, oder?
Ja, wir sitzen hier direkt, wirklich direkt an der Mosel. Man hört vielleicht im Hintergrund, ist ja gerade so still. Hört man so zwei Boote.
Das sind doch die Vögel,
oder? Ja, das ist so Boot.
Der Wind weht durch die Bäume, die Sonne scheint.
Ja, und wir gucken direkt von unserem Hotel
auf die Mosel. Ja, es ist Sonntag und also niemand kann mit so einem Häcksler oder mit so einem Rasentrimmer gerade aktiv
sein. So wie gestern, ne?
So wie gestern um 7, muss ich schon sagen. Also das sind so musikalische Momente, wo man denkt, nein.
Ich habe mal ein Stück gespielt für zwei Bohrmaschinen, also ein Konzert für Bohrmaschinen.
Hast du eine der Bohrmaschinen gespielt?
Nein, das wäre so toll gewesen.
Wie nennst du denn die Bratsche heute Morgen, Johanna?
Nee, ich meine...
Ist noch ein bisschen früh. Das zündet noch nicht so ganz.
Der hätte zu keiner Uhrzeit gezündet, ganz ehrlich.
Ja, und neben uns frühstückt gerade der Rest des Orchesters. Richtig gemein, typisch, wir mussten mal wieder früher aufstehen. Früh, jetzt ist es irgendwie so...
Nicht sagen, Thomas, nicht sagen.
Spät.
Es ist sehr früh.
Ja, das kannst du nicht sagen, wie spät es eigentlich ist, weil das nimmt dann keiner ernst, weil es ist eigentlich nicht so früh. Aber es fühlt sich gerade früh an. Und wir haben ja auch sehr lange gearbeitet gestern, bis um 22 Uhr Konzert gespielt, hier beim Mosel Musikfest.
Und dann braucht man immer auch eine Weile, um runterzukommen.
Dann muss man auch noch tanzen und so.
Wein trinken.
An der Mosel.
Sektempfang, Essen, also so ein Leben
ist
schon
echt
hart.
Das ist ganz schön schlimm, ja.
Wir so ganz guter so unbeliebt.
Aber diese Folge erscheint ja immer so ein bisschen später, ne, mit Zeitverzögerung, deswegen, ja, also sozusagen, jetzt ist alles, wir reden über die Vergangenheit, war eine sehr schöne Vergangenheit.
Ja, absolut.
Es war fast sommerlich hier damals in Trier, also
Anfang
jetzt fühlt
Juli,
sich gerade so ein bisschen
Juli,
sommerlich an, sogar mal, ausnahmsweise.
Naja, man sitzt trotzdem im Pulli hier, also warm ist was anderes.
Ja, aber wenn die Leute das jetzt, also wenn ihr das jetzt hier gerade hört, genießt den Regen und das herbstliche Wetter im
September. Herzlichen Glückwunsch.
Und wir haben einen Gast, nämlich Thorsten Sträter. Richtig krass, oder?
Der war gestern mit dabei. Müssen wir gleich mal erzählen.
Genau, ja, wir hatten gestern, hast du ja eigentlich schon gesagt, ne, Yannick, wir hatten gestern ein Konzert hier.
Aber ich habe nicht gesagt, was? Darkroom.
Genau, ein Darkroom und Thorsten Sträter war einer der Sprecher und darüber reden wir unter anderem gleich mit ihm und finden es natürlich spannend, den mal hier dabei zu haben. Wir haben ihn auch gestern erst kennengelernt, aber gleich eingepackt.
Nee, vorgestern.
Stimmt, vorgestern Abend.
Ja, und ihr werdet es ja gleich mitbekommen, aber Thorsten ist privat genauso wie auf der Bühne, oder? Das ist richtig witzig.
Das ist richtig lustig.
Er ist einfach immer so... Ja, ein bisschen krummelig, ein bisschen schlecht gelaunt, aber trotzdem witzig.
Großes Herz.
Ja, und es ist, das ist ja auch lustig, weil gestern war der Text, den er gesprochen hat, jetzt eigentlich nicht so amüsant. Also er musste da in eine ganz ernste Rolle rein. Es ging um die Erkundung des Südpols, die Reise dorthin. Und
die allererste.
Die allererste, ja. Und diesen Wettlauf.
Ja, und da ist wirklich gar nichts lustig dran.
Nee,
also alle sterben.
Alle sterben. Es ist die ganze Zeit kalt. Gestern in dieser Kirche war es auch relativ warm. Alle haben so ein bisschen geschwitzt und dann haben wir immer so Eis und Schneeatmos gemacht und
aber
so
vielleicht
pfeifenden
war das
Wind
sogar
nach.
Gut. Weil die Leute bestimmt dann nicht, also denen war bestimmt nicht so warm.
Den war nicht grundsätzlich.
Gedanken.
Ja, ja, und ich habe wirklich mit einigen gesprochen, die gesagt haben, dass, ja, und wenn dann dieser Wind kam, und der war ja nur akustisch, dieser Wind, vor allem, also die meiste Zeit, außer wenn ihr so um die Leute rumgerannt seid und sie mit irgendwelchen Sachen bewedelt habt, dass ihnen dann richtig kalt geworden ist, obwohl die Kirche sehr warm war. Also,
unsere Gedanken
können die Ohren dann doch.
Stocksteif und Prüde.
Wie wollen wir rein? Weiß ich nicht.
Wir sagen Hallo.
Stark.
Tatsächlich. Oder?
Das wäre einfach wirklich, mal. Also, die Musiker, wo du diese Sachen hernimmst, Hammer.
Ja, das ist einfach.
Einfach mal Hallo sagen.
Wahre das Genialität. Richtig, einfach mal einen Anfang setzen.
Medias res, einfach Hallo sagen.
Der Wind.
Dann denken die Leute, da sitzt bestimmt einer. Hammer. So,
es läuft schon.
Ja, es läuft okay. Schon okay. Das war doch die beste Anmoderation aller Zeiten.
So, guten Morgen, Thorsten.
Guten Morgen.
Hallo.
Schön, guten dass Morgen, du da. Herr Post. Guten Morgen. Mein Lieblings Comedy-Charakter aus einem Judd Apatow-Film. Also, da ist, wirkt generell, als hätte man euch zusammen gecastet für irgendeine Sitcom, die aber nicht so komplett abgespaced ist, sondern so, weißt du?
Wir sind so, also ein bisschen bodenständig sind wir, oder?
Nee, ist viel, viel Charakterentwicklung innerhalb der ersten zwei Staffeln. Wo dann später feststellst, nee, doch nicht. Weißt du, alle viel, viel schichtiger, als sie erstmal wirken.
Das Orchester gibt es schon seit über 10 Jahren. Also eigentlich sind wir schon über die zweite Staffel hinaus, glaube ich.
Ja, wir sind schon kurz davor, abgesetzt zu werden.
Ja. Nee, ich glaube nicht. Ihr kriegt Kultcharakter und lauft dann in so einer Mediathek immer weiter.
Ja. Ich glaube auch, wir sind einfach so 3 Jahre lang liefen wir und dann so 6 Jahre gar nicht mehr und jetzt kommen wir wieder.
Jetzt kommen wir wieder.
In China Fan-T-Shirts, von euch, die schlecht gedruckt sind und keine Lizenz haben. Und da seid ihr ganz big. So.
Ja. Und gibt es die T-Shirts von dir?
Es gibt, die Leute basteln sich schon mal T-Shirts von mir. Ich selber meide Merchandising, weil das Personenkult-Wichse ist. Ich mache kein Merch.
Ja.
Ich habe ja Bücher und ein paar CDs und dann, sonst habe ich nichts. Finde ich auch albern, wenn ich ehrlich bin. Muss ich immer fragen, wie dringend brauchst du Geld? Weißt du, wenn du was produzierst, wie ein Buch oder eine CD oder Musik, was brauchst du jetzt noch eine Tasse mit deinem Gesicht drauf? Ist es soweit?
Das ist doch eigentlich nur was andere Leute machen, weil sie Geld mit dir verdienen wollen, oder? So.
Nee, diese du verdienst das selber Geld mit. Ja, die anderen dürfen ja gar keine Tassen machen. Über deinen Kopf hinweg, buchstäblich. Ja. Aber ich will sowas gar nicht so. Ich finde Merch so ein bisschen.
Oh, vor allem Tasse finde ich ganz schlimm, weil die wird dann, also so ein T-Shirt wird dann nicht bei mir zu Hause stehen, aber die Tasse dann vielleicht schon und das geht gar nicht.
Ich sammle Tassen und ich habe ganz viele Merch-Tassen. Ich will nur selber keine. Also ich finde es Bombe, eine Sascha Grammel Handpumpentasse zu haben und alle Tassen, die es von Batman gibt und so, aber ich selber oder von den Sopranos oder aus irgendwelchen Fernsehserien wie Grey's Anatomy und so, weißt du, so Tassen, das sammle ich schon, aber selber will ich keine, weil das ist mir ein bisschen zu viel so.
Wir haben ja gestern einen Darkroom zusammen gemacht.
Das, so wie du das formulierst, ist das alles falsch. Wir haben gestern keinen Darkroom zusammen gemacht. Ihr habt gestern ein Konzert gegeben und Martin Kautz und ich haben dazu gelesen. Wir haben keinen, weißt du, ich komme aus dem Ruhrgebiet, fang so nicht an. Wir haben keinen Darkroom gemacht. Ich habe nichts in den Mund genommen, ich habe einfach da gesessen und was vorgelesen.
Ich weiß, also die Folge heißt im Darkroom mit Thorsten Sträter.
Nein, die Folge heißt, ja, toll.
Von deinen Anwälten, ja.
Ja, super. Das war der Grund, warum Kautz einen frühen Flieger genommen hat.
Aber wie war das so für dich, dieser Darkroom gestern?
Du meinst die Veranstaltung, die wir gestern gemacht haben. Ich lasse mich da einfach nicht drauf ein. Das kannst du vergessen.
Das war ja dein erstes Konzert mit uns.
Das war nicht generell mein erstes Konzert, aber mein erstes Konzert mit euch. Mhm. Und das war bis jetzt das Tollste, weil ich habe das jetzt einmal gemacht mit einem kleinen Kammerorchester, also 5, 6 Leuten. Das war auch ganz cool. Mhm. Wo ich aber Texte mal so zwischengeschrieben hatte und dann Hinleitungen zu Albinoni und den ganzen Jungs auf bescheuert. Und dann haben die gespielt. Aber das gestern fand ich schon ganz, ganz, ganz toll. Ich habe dann auch so einen leichten Druck verspürt. Also den habe ich sonst nicht so. Ne, wenn ich zweimal irgendwas geprobt habe, dann bin ich damit eigentlich auch fertig komplett. Dann weiß ich, da liegt meine Leistungsgrenze, die werden wir heute nicht überschreiten. Ich habe zweimal geprobt, dann weiß ich heute Abend, was kommt. Schönen Nachmittag noch. Das Problem ist halt, wenn ein Orchester wirklich ein großes Orchester, ihr seid ja kein kleines Orchester, ihr seid nicht das größte Orchester der Welt, ihr seid jetzt nicht die Boston Pops oder so, aber ihr seid schon ein Riesenorchester. Wenn das dann so eine Dichte hat und Professionalität, weil ihr scheint ja nur zu proben und habt dann zwischendurch so lästige Auftritte, die eure Proben unterbrechen. Das ist schon ein anderer Level von Druck, den du plötzlich spürst, weil du ja nicht als einziger reinscheißen kannst bei der Veranstaltung, weißt du?
Ja, du willst nicht derjenige sein.
Nee, deswegen war er so glücklich, dass Martin Kautz sich sofort verlesen hat. Weißt du?
Ja, und ich finde es ja auch gut, weil die Leute ja wirklich am Ende dann oft sagen, dass sie denken, die haben das ganze Konzert lang gedacht, dass es vom Band kommt. So.
Das ist mir auch erzählt worden. Ja. Ich habe da Leute getroffen bei diesem Empfang, bei diesem nicht enden wollenden Empfang danach, wo mir Leute gesagt haben, die waren sich sicher, die haben 39 Euro für eine Karte bezahlt, werden da reingeführt, alles kommt vom Band. Ich meine, das ist ja wohl der ultimative Enkeltrick als Konzert. Stell es mal vor. Ja. Wir gehen alle in Cinemax und gucken Film, stellen ein Band an und die Leute sitzen wie die Dullis in der Kirche, nehmen die Brille ab und da steht nur so ein Gerät, weißt du, und vier Boxen, das wäre auch sehr, sehr geil.
Ja, oder wir verbringen die ersten anderthalb Stunden in der Kneipe und dann gehen wir kurz für einen Applaus auf die Bühne.
Wir stratzen da mal schnell hin, so, das wäre auch super. Aber das war tatsächlich als rein vom Konzert her, ich bin ja auch ein großer Philipp Glass-Fan, muss ich auch sagen, weil da kannst du dich ja so reinfahren lassen. So beim ersten Durchgang klingt das ja alles ein bisschen so, als hättest du leichte Migräne bei ihm. Außer der Soundtrack von Candyman, das war das Beste an dem ganzen Film damals. Da gibt es einen Horrorfilm, Candyman. Und da hat Philipp Glass diese ganzen Partituren geschrieben. Das ist sensationell gute Filmmusik, die ich immer noch höre. Ansonsten ist Philipp Glass immer so ein bisschen schwer in der Verabreichung. Aber das war gestern halt toll, weil durch die Länge kriegt das so eine Dichte. Es war fantastisch. War auch toll, nah dran zu sitzen. Haben die Leute, die das jetzt hören, überhaupt nichts von. Aber das war meine Empfindung.
Ja, den Darkroom haben wir nicht aufgenommen. Du, Thorsten, was?
Die Veranstaltung gestern.
Was machst du eigentlich hier? Warum hast du das zugesagt?
Das haben wir uns sehr oft gefragt.
Ehrlich jetzt?
Ja, wirklich.
Was bewegt ihn dazu, für das Geld hierher zu kommen?
Das Geld,
zu uns?
Das Geld, das ist Koketterie, über das Geld zu reden, weil das Geld nie entscheidend ist. Nie. Weil ich werde fast immer überbezahlt und ihr fast nie. Das wissen wir ja nun, ne? Wie peinlich das ist. Es ist genau wie bei Synchronsprechern auch. Und das Geld war nicht entscheidend. Ich fand die Strecke jetzt so ein bisschen mühsam zu fahren.
Ja, deswegen Tag acht vorher Stunden oder so
und
von
die
Berlin,
ganzen Proben und so. Nee, ich war auf 8 Stunden von Berlin. Ja. Gott sei Dank komme ich aus dem Ruhrgebiet, da waren es nur 4. Aber trotzdem, ich habe trotzdem 7 gebraucht, weil überall Stau war, ist doch egal. Und ich habe das zugesagt bei Martin, der ein guter Freund ist, mich angerufen hat und meinem Co-Sprecher. Und vor 6 Wochen gesagt, da Thorsten, ja, aber machen, pass auf, ich kann dir nicht erklären, worum es geht, aber du musst mitmachen. Ich sag, ach so, ja. Ich sag, ja, okay. Da ist er aber im Juli bereits. Ich sag, ja, okay, alles klar. Ja, gut, ich komme nochmal durch mit Infos. Das hat er auch noch irgendwann gemacht, aber es waren so viele SMS und Sprachnachrichten, dass ich davon mir gar nichts angeguckt habe. Das fühlte sich schon so eine Arbeit an. Und jetzt haben wir letzte Woche nochmal gesprochen und dann schickt er mir dieses völlig zugekrakelte Drehbuch, ne, dieses Sprecherbuch, das völlig bemalt war von meinen Vorgängern, irgendwie mit dem Edding und dann eingescannt und dann nochmal markiert, richtig Chaos. Und dann dachte ich, schön, Martin kann das ja, Martin ist ja absolut renommierter, also einer meiner Lieblingssynchronsprecher auch tatsächlich, weil der ja so John Bernthal macht und diese ganzen Leute und da immer Druck drauf hat. Der spielt immer, also der spricht immer leicht aggressive Charakter, dafür ist er prädestiniert, fantastisch.
Ja, das macht er privat auch, ne?
Ja,
privat
hat er privat auch richtig auch. Druck in der Stimme. Der kann aber auch so eine schmerzhafte Tiefe machen und so. Es gibt da, der hat schon epische Sachen gemacht. Es gibt eine Serie, die heißt Punisher, die kann man auf einem kleinen, privat geführten Streamingdienst namens Disney Plus gucken. Und da spricht er schon so schmerzhafte, lange Monologe übers Töten, das ist schon stark so. Und deswegen habe ich gesagt, komm Martin, machen wir. Kann ich aber nur gegen abscheißen, weil der ja wirklich Profisprecher ist. Und meine Historie ist ja die, dass so Profisprecher wie Martin, die kriegen so ein paar Euro dafür, dass sie eine ganze Staffel moderieren. Also schon ordentliches Geld, aber nicht so viel. Unser Eins kriegt halt, wenn er als Halbprominenter so 30 Takes hat, also so 5 Minuten in einem großen Film, weiß ich nicht, das Zehnfache oder so, weißt du, einfach weil wir prominent sind und wenn wir dann das Fressbrett noch einmal in so ein Foto halten und Promo machen. Und ich freue mich aber trotzdem, obwohl ich es nicht richtig gut kann, synchronisieren, nicht so gut wie die richtigen Profisprecher, ich freue mich dann trotzdem, schäme mich aber auch, weil du solltest Leute, die das nicht so gut können wie andere, nicht 10-mal so gut bezahlen, ne? Vollkommen dämlich. Ne? Und deswegen habe ich Martin gesagt, ja, ich komme mit, müssen wir gucken. Er sagt, das ist, wir kriegen das hin, das ist zu bewältigen, pipapo. Ja, habe ich gesagt, ja gut. Und dann habe ich das ein bisschen vergessen, wie sich das gehört. Wie immer, wenn meine Agentin nicht direkt damit zu tun hat, um mir davon abzuraten oder so. Und
mehr
dann,
Glück.
Ja, dann bin ich hingefahren so und fertig. Das war ja in Ordnung.
Ja, du und Martin, ihr habt einfach auch eine richtig gute Dynamik zusammen, das hat man gemerkt. Und das war auch richtig geil auf der Bühne gestern.
Ich fand das gestern auch gut, vor allen Dingen, weil man ihm schräge Blicke zuwerfen konnte, wenn er sich einmal verliest. Und er konnte mir schräge Blicke zuwerfen, wenn ich dachte, ach ja, stimmt. Also Martin hat mich immer davon abgehalten, sofort loszulesen. Ne, sondern immer so 5 Sekunden.
Das habe ich gesehen. Ich habe so die Hand gesehen auf dem Tisch. So. Das war richtig
wirklich?
Cool.
Ja, also ja. Ja.
Und ich habe ihm immer die Hand so, wo ich immer so, wo ich dachte, hör doch jetzt gleich, du weinst doch gleich. im zweiten Akt. So, hör doch auf, verstehst du? So schlimm geht's dem doch noch gar nicht. So, die sind doch noch am Verladen, lass die doch nicht heulen. So.
Die Hunde sind noch nicht gestorben.
Ja, also lass doch die Hunde. Und das war, hat riesen Bock gemacht. So. Und dann dazwischen die Musik, die wirklich, die Musik war fantastisch, fand ich. Also jetzt mal ehrlich, ohne Arschkriecherei, was soll das bringen? Aber ich bin eh ein großer, großer Konzertfreund, ein großer Filmmusikfreund, meine ganze Musikplaylist auf dem Handy. So 5000 Titel bestehen zu 80% aus orchestralen Scores. Da ist ein bisschen Heavy Metal drin und ein bisschen Disco. Und der Rest ist Filmmusik, der Rest ist Bach und all dieser Kram. Ich höre mehr orchestrale Musik als normale Musik. Was heißt normale Musik als Popmusik?
Das ist mega interessant. Also was sind so deine Favoriten, wenn du irgendwie so sagen müsstest, okay, von dem Film gibt's eine Partitur, die könnte ich immer hören eigentlich?
Es gibt so drei Sachen, wo ich sagen muss, die in letzter Zeit, man denkt ja dann doch immer drüber nach und guckt. Es gibt einen britischen Komponisten namens Daniel Pemberton, der immer gute Musik macht, der macht viel für Guy Ritchie-Filme und kniet sich immer schwer rein, super. Ich bin natürlich immer so ein Hans-Zimmer-Epigone. Das ist natürlich irgendwo so ein bisschen die Douglas-Filiale unter den orchestralen Komponisten. Weil er immer baller, baller, baller. Und wenn der sich denkt, da im Zweifelsfall lege ich da nochmal einen Mörderbass drüber. So, bevor gar nichts mehr geht, Mörderbass. Trotzdem gucke ich mir die Konzerte an und bin dann hingerissen. So, weißt du? Und spring auf, wenn der Score von Batman
so
kommt.
Gut. Oder Dune-Soundtrack oder
ja, genau.
Ja, der Dune-Soundtrack für mich zum Beispiel, der Dune-Soundtrack für mich hat überhaupt keine Struktur.
Nee, das ist halt neue Musik eigentlich, ne? Das ist halt
das
wirklich,
ist neue Musik, ja. Die wir aber hinnehmen, weil er eh viel Sand ist. aber in Wirklichkeit, wenn du nach einem Score, wenn du wirklich nach dem Score, nach dem Thema suchst, und das haben ja, also sagen wir mal, du nimmst Hans Zimmer und nimmst jetzt The Dark Knight. Dann hat der Joker ein Thema, dann hat Batman ein Thema. Im ersten Film hat Batman noch kein Thema, also überhaupt kein Heldenthema, weil Hans Zimmer der Auffassung war, im ersten Film hat er sich das noch nicht verdient. Das ist mehr Gewaber, als dass du jetzt sagst, weißt du?
Ja, ja.
Und das erarbeitet er sich mit Harry Gregson Williams, schreibt er gerne mit Leuten zusammen aus Zeitgründen oder so. Und im zweiten Film öffnet sich das dann. Du sagst, okay, der hat ein Thema, der hat ein Thema, der hat ein Thema. Genau wie Michael Giacchino das gemacht hat für diesen neuen Batman mit in diesem komischen Kostüm mit unserem hier leuchtenden Vampir, sag schnell, weißt schon, ne? Dieser zu lange letzte Batman-Film. Ah. So. Und der hat auch für alle ein Thema entwickelt, für jeden Schurken, für jeden Charakter und Klavierdinger und so. Und das mag ich sehr gerne, da höre ich dann einzelne Stücke. Ansonsten, Baller, ich habe die Frage auch vergessen, weil ich mich da mal so reinsteige.
Ja, die Lieblings, aber du hast jetzt schon
so
viel Lieblings.
Also auf jeden Fall Ennio Morricone kannst du fast alles von nehmen.
Ja, das ist natürlich fantastisch.
Fast alles, tatsächlich. Du kannst Once Upon a Time in America, musst du weinen an der entsprechenden Stelle. Das schafft er wie kein anderer. Oder Cinema Paradiso, der kriegt die Kurve immer. Ich fand das Spätwerk so ein bisschen sperrig. Das war so viel Selbstzitat und er war ein sehr älterer Herr. Aber was der gemacht hat von den 60ern bis jetzt, ist vollkommen geisteskrank so. Mhm. Und dass diese Musik, boah, das ist ein Italiener, ey, komm mal klar. Also ganz, ganz fantastisch. Und ich muss sagen, was unterschätzt ist, ist die Musik unglaublich, die Clint Eastwood mit Lenny Niehaus geschrieben hat. Die ganze Filmmusik, die meisten Clint Eastwood-Filme, da ist die Musiker von Clint Eastwood. Wo er sehr minimalistisch mal Gitarre spielt oder Klavier und Lenny Niehaus, eigentlich ein Jazz-Typ, macht dann mit ihm richtig tolle Filmmusik mit richtig eingängigen, wunderschönen Themen, die auch orchestral gestützt sind. Und ich muss echt sagen, Clint Eastwood kann auch was, tatsächlich. Hans Zimmer, John Williams, aber auf John Williams können wir uns ja einigen, als wenn wir jetzt sagen, weißt du, der ist ja nicht nur, der hat ja nicht nur Star Wars gemacht und Superman und den ganzen Krams und E.T. und Harry Potter. Der ist ja noch ein begnadeter Konzertgitarrist, der sich ja dann auch einfach mal darin gefällt, eine Welttour zu machen mit einer Gitarre um Hocker, weil er ja auch kann. Und darauf können wir uns auch alle einigen, sowieso. Und dann gibt's so ein paar Filmkomponisten, die ich nur für mich so, weißt du, die meinen, jeder hat ja so ein Lebens-, so ein Tagessoundtrack. Wie fängt der Tag denn jetzt an so? Wie kommen wir denn jetzt rein? Wegton am besten die Musik aus Sopranos, Wake Up This Morning, Got Myself a Gun. Und dann gucken, was sich orchestral auffächert. So. Und da habe ich viele Sachen. Ich kann mal in mein Handy reingucken.
Also du hörst viel Musik, ja? Oder klingt so?
Ich höre viel Musik. Es ist Musik beeinflusst meine Stimmung direkt. Das ist nicht bei allen Leuten so, bei mir ist das so.
Ja. Mhm. Also du hast auch so wirklich so einen Soundtrack durchs Leben, also so hört sich das zumindest an.
Ich kann sie bis zu einem gewissen Grad steuern, meine Stimmung, über Soundtracks. Und was ich sehr, sehr viel höre, ist tatsächlich, was ich jeden Tag höre, ist der Soundtrack des Films The Equalizer. Es gab eine Serie in den 80er Jahren, die war so ein bisschen dulli, über so einen Jaguar-fahrenden Gerechtigkeitsmann, dem du einen Brief oder damals noch keine E-Mails schreiben konntest, ne, der gesagt hat, ne, wenn sie in Problemen stecken und nicht mehr weiter wissen, rufen sie mich an, ich helfe ihnen. Und da gab es dann diesen Film 2000 irgendwas, 12, mit Denzel Washington, der halt diesen Menschen spielt in Boston, der einfach nur sich um seinen Scheiß kümmert, im Baumarkt arbeitet und nicht schlafen kann und deswegen Bücher liest im Café. Und der dann da reinrutscht und wir stellen fest, der hat ein hohes Gewaltpotenzial, eine prima Ausbildung.
Der hat fast so ein autistisches Level an Präzision.
Der hat nicht nur ein autistisches Level an Präzision, der hat, man geht davon aus, dass dieser Charakter, den er spielt, eine Aggressionsbewältigungsstörung hat. Das heißt, wenn er erstmal, das siehst du auch daran, dass er Dinge auf dem Tisch sortiert und so. Also er legt sich Messer, Gabel hin, immer ganz sauber und dann nochmal. Das kratzt immer das zwanghafte Verhalten an. Wenn man ihn nicht in Ruhe lässt, und dann hat er halt ein hohes, sehr effektives Gewaltpotenzial. Und daraus schöpft der Film und einfach aus dem Gesicht von Denzel Washington, weil der halt alles kann. Ja. So, Denzel Washington weiß auch, was er alles nicht kann, das macht er auch nicht. Und das ist halt ein Film, den ich etwa 10-mal im Jahr gucke.
Ja.
Und die Musik ist auch von Harry Gregson Williams und die ist ganz, 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 ganz fantastisch. Der hat ein gutes Thema dafür gefunden. Und die Zwischenmusik ist sehr ruhig und die Musik ist großartig und die höre ich. Die höre ich auch gleich, die ganze Rückfahrt wieder.
Das ist der erste Tracks. Teil.
Der erste
es gibt
Teil.
Ja mehrere, ne?
Es also gibt mehrere.
Den neuesten habe ich tatsächlich auch mir angeguckt.
Ja, der neueste, da machen wir mal keinen Hehl daraus, dass Denzel Washington und Antoine Fuqua, der den Film gemacht hat, die sind beste Freunde und machen fast jeden Film zusammen, da die Bock hatten auf Amalfi-Küste.
Ja.
Ne? Und das haben sie auch gesagt. So, was war das Beste an dem Film? Was war das Beste an den Dreharbeiten? Und Denzel Washington gesagt, ja, Spaghetti und Strand, so. Und das ist, dann machen die das halt. Der hat 100 Millionen Dollar gekostet. Davon siehst du nicht einen Cent in dem Film. Nicht einen Cent.
Das haben die alles im Restaurant gelassen.
Ja, nicht einen Cent. Aber wo hat der 100 Millionen Dollar gekostet?
Aber das Essen sieht toll aus in dem Film. Also man hat immer irgendwie Lust, da auch hinzugehen und was mitzuessen.
Ja, man sieht nur kaum Essen in dem Film. Man sieht wenig Essen in dem Film. Wenn du recht darüber nachdenkst, sitzt da nur zweimal im Restaurant und dann isst da einmal so ein paar kleine, so kleine Häppchen. Und dann gibt's so eine peinliche Szene am Strand, wo er mit seinem Love, nicht Love Interest, aber mit dieser Kaffeebesitzerin, die nimmt ihn mit auf so eine kleine innenstädtische abendliche Strandtour, ähnlich so wie an der Mosel abends mit so einem kleinen Fest mit Essen. Und dann holt sie was an so einem Stand und drückt ihm das in die Hand und er beißt rein und sagt, was ist das? Und sie sagt Kebab. Und er sagt, ach, interessant. Und ich denke, mir wollte mich verarschen oder was? Der Typ war auf der ganzen Welt im Einsatz. Verstehst du? Der ist in Kandahar, hat er seinen Tod vorgetäuscht, weil so ein Gebäude ist. Du kannst mir nicht erzählen, dass er kein Kebab kennt. Verstehst du? Willst du mich?
Aber er war gib vielleicht die einfach
Mühe
charmant.
Beim Drehbuch.
So. Er war charmant zu ihr wahrscheinlich. Einfach wollte so sagen, toll.
Ja, er hätte ähnlich charmant gewesen, wenn er gesagt hätte, ach guck, Kebab. Das hätte auch funktioniert. Weißt du? Über sowas ärgere ich mich dann tierisch, weil der Drehbuchautor, den ich eigentlich sehr schätze, der immer viel für ihn schreibt und so, wo ich mir auch erlaubt habe, das Originaldrehbuch zu kaufen dann mal von Equalizer, also den ersten Entwurf für ein Schweinegeld. Aber der war unterschrieben von Fuqua und Washington im Original, deswegen habe ich da viel Geld für ausgegeben. Ich finde Drehbücher ganz toll, die mal durchzulesen, wie hat sich das entwickelt. Und ist aber egal. Da war die Musik Arsch. Also beim dritten Teil haben sie nicht mehr auf Harry Gregson Williams zurückgegriffen, sondern auf Marco, könnte ich nachgucken, ein Italiener. Und sowohl Gewaltpotenzial als auch Klischeefiguren als auch die Musik waren ziemlicher Käse so. Das war ein Drehbuch, das am Wochenende geschrieben ist, aber egal. Und die Musik ist auch irgendwie nicht so richtig geil. Aber der erste Film ist für mich, die Musik beeinflusst stark meine Stimmung. So wie das der Kanon in D-Dur natürlich auch tut. Ich werde da auf der Stelle leicht depressiv und so. Es gibt da Dinge einfach, weißt du.
Zu viel D-Dur.
Ja,
das ist.
Also da werde ich auch depressiv, aber aus anderen Gründen, ehrlich gesagt.
Ja, richtig,
zu oft gehört,
zu oft gespielt.
Zu oft gespielt auf irgendwelchen Hochzeitsgigs und so.
Ja, du musst aber auch sagen, okay, klar, natürlich kann das nicht immer diese verstiegene Professionalität haben, die ihr bedienen könnt. Mhm. Das ist ein bisschen Parfümerien-Klassik halt auch, so wie vier Jahreszeichen.
Ja, so, so.
Vier Jahreszeiten. Aber es gibt, du kannst ja schon froh sein, wenn es 50 Stücke gibt, die jeder schon mal gehört hat. Ja. Sonst kannst du dir weder die Spätrenaissance noch sonst irgendwas überhaupt erschließen. Mhm. Weißt du? Und Hans Zimmer wird in 100 Jahren unser Mozart sein im Prinzip, wo man sagt, boah, weißt du noch, Top Gun? Weißt du? So, und das ist, das wird passieren, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, und ich meine, es ist ja auch so ein bisschen Mode bei den Klassikern, dass man dann immer alle so ein bisschen runterguckt auf die Sachen, die alle kennen. Aber das ist ja wirklich total wichtig, weil die Sachen, die wieder kennen.
Ja, ihr müsst auf die Sachen runtergucken, wo ihr sagt, ja, das ist irgendwie Konsens. Das ist ja klar, dass sich das sofort erschließt, so.
Ja, aber muss nicht
sagen, heißt ja nicht, dass es schlecht ist.
Nee, genau, diese Top 50, diese Top 50 Klassik, so, ne, Beethoven 5, was weiß ich, Matthäus Passion, so, das sind alles, das hat einen Grund, dass die so bekannt sind. Das sind alles fantastische Werke.
So.
Für uns so hat sich, vielleicht hat man es mal zu oft gehört, aber Beethoven 5 ist immer noch geil.
Zu oft gehört, aber es öffnet diese Tür, die Leuten es möglich macht, in der Kirche zu sitzen, Philipp Glass zu hören. Weil sie zu schätzen wissen, wie überwältigend es ist, wenn ein Orchester dir live was vorspielt. Weil es gibt ja eigentlich kaum mehr, als wenn ein Orchester, also als wenn sich da so 20, 30, 40, 50 Leute gleichzeitig darauf einigen können, zusammen. Da ist ja noch nicht mal so, dass sich einer einen keulen kann auf seiner Einzelgeige, zusammen einen Teppich zu erzeugen. Weißt du, das ist eine Sache, die kriegt auch Metallica nicht gut hin. Nicht so gut.
Ja.
Weißt du, und das ist, wenn du das kannst, ist das die höchste Kunst in der Musik. Und das, deswegen, ich kenne nicht ein Stück von Taylor Swift. Vielleicht aus Versehen. Aber das ist eben genau das, weißt du? Das
muss ich leider auch sagen,
Das ist für mich antiseptische Musik, die für mich immer klingt, wo es immer heißt, das ist mein persönlichster Song. Damit verarbeite ich die ganzen Krisen der letzten 5 Jahre. Und ich denke mir so, ja, Arschlecken so. Weißt du, da gibt es ja auch noch ganz andere Sachen, die du mal hören solltest, wenn das dein persönlicher Song ist. Und mir bedeutet solche Musik halt was. Ja. Nimmt mich immer mit.
Ich wundere mich, dass Thomas sich nicht über den Kanon beschwert hat von Pachelbel, weil das Cello ist die eine Stimme, die immer die gleichen 8 Töne ungefähr 500 Mal wiederholt.
Das stimmt, aber es sind die 8 Töne.
Es sind halt trotzdem die 8 Töne, aus denen eigentlich alle Popsongs dann auch gemacht worden
das
sind.
Das ist mir auch schon erzählt worden. Ja, das ist mir auch schon erzählt worden. Und das ist doch richtig so. Es muss ja irgendwo alles seinen Ursprung haben. Ja. Mir persönlich geht es mit den Goldberg-Variationen so, die ich sehr, sehr schätze, die eine starke, beruhigende Wirkung auf mich haben. Aber auch erst, seit ich das Schweigen der Lämmer gesehen habe. Und vorher kannte ich es nicht. Und dann denkst du, ach guck mal, wie eingängig das doch sein kann. Und das gefällt mir halt auch. Und ich habe diese Glenn Gould-Aufnahme, wo er die ganze Zeit stöhnt und knarzt. Weißt du, wo das du denkst, isolier doch mal die Spur, verstehst du?
Das hat bestimmt jemand gemacht.
Ja. Also Glenn Gould und nur die Nebengeräusche ist bestimmt super. Wieder so mitsingen.
Aber Hosenknopf aufsprengen, Schlabung! Und dann summt da immer super. Finde ich total geil.
Ich finde es auch geil, ja.
Es hat sich mir nicht erschlossen, warum man das in 8 verschiedenen Geschwindigkeiten spielen muss, aber geht klar für mich.
Ja, ja.
Absolut. Der hatte auch den Hocker zu hoch und das Klavier, die Tastatur war zu niedrig und so. Der sah aus wie ein kackendes Reh auf dem Schemel. Ja, das
sieht so geil aus. Den Stuhl hat sein Vater ihm irgendwann mal gebaut und den hat er überall auf die Welt mitgenommen und der hat dann auch am Ende richtig angefangen zu knarzen und so. War für diese Leute, der war ja am Ende auch nur noch im Tonstudio. Der wollte gar nicht mehr auftreten. Mhm. Das war für die Leute auf jeden Fall Pain.
Kann ich verstehen.
Pain.
Ja. Pain. Ja, aber ist gut. Das hat sein Vater ihm geschenkt, dann am Arsch, ey.
Ja.
Ja, gut, aber das ist das.
Aber dieses Live-Erlebnis
zu beantworten, ja.
Dieses Live-Erlebnis, was wir ja gestern Abend zusammen hatten und was, wo du gerade gesprochen hast, das ist irgendwie auch für uns so ein bisschen toll, weil deine Kollegen zum Beispiel, also so Martin und Co., haben uns relativ oft erzählt in letzter Zeit, dass sie echt Schiss haben davor, dass die KI ihnen ihren Job am Ende total wegnimmt, weil man die dann einfach nicht mehr braucht. Und in vielen Bereichen ist es ja so, auch in der Popmusik denkt man ja, wahrscheinlich braucht man irgendwann mal die ganzen Menschen gar nicht mehr. Bei
das
uns ist,
das
ist es so, dass wir, ich denke,
das ist der große Trugschluss aller Trugschlüsse, wenn du immer auf der Schwelle stehst zu irgendetwas Synthetischem. So, das ist immer so gewesen. Und ich verstehe das und man muss sich halt dagegen wehren. Also wenn die jetzt anfangen, Matti Klemm oder so, also so lange zu samplen und durchzusammeln, bis man irgendwann was zusammenbauen kann, was noch nicht gut funktioniert, dann geht's darum, nicht mehr nur Inhalte abzubilden, sondern auch mal selber Inhalte zu schaffen. So, das ist eben das. Und ich habe vor künstlicher Intelligenz, muss ich sagen, keine große, also überhaupt keine Angst eigentlich so. diese künstliche Intelligenz ist eigentlich, ich verstehe das bei Bildbearbeitung, dann wird nach links werden 8 cm das Bild erweitert und nach rechts werden 8 cm das Bild erweitert. Und mein Handy erkennt jetzt noch besser, dass auf dem Gästeklo das Licht angemacht werden muss und so. Das finde ich alles in Ordnung, ja. Weißt du? Bin aber dafür, dass ich selber drauf komme, weißt du? So selber ein bisschen bastel. Und denn du wirst in so technischen Berufen, wird das echt was bringen. Die KI wird es irgendwann schaffen, eine Fräsmaschine komplett alleine zu betreiben. Und dafür sollte es da sein. Und ich glaube nicht, dass es wird verpönt sein, dass KI in kreative Berufe eingreift. Da bin ich mir sehr sicher. Und es wird das Live-Erlebnis für immer beschädigen. Und der Mensch hängt ja seit dem frühen Mittelalter an Live-Ergebnissen fest. Und deswegen, ja, Orchester, naja, es ist schon leicht, ne? Instrumente einzeln zu nehmen, ja. Zu abstrahieren, ja. Zu synthetisieren.
Ja, und das klingt inzwischen ziemlich
gut. Orchester
zusammen,
aber, das ja. Klingt ziemlich gut. Aber das wird euch nicht passieren, weil das Live-Erlebnis wird dadurch noch kostbarer. Und ja, ich erwarte in den nächsten 10 Jahren keine befriedigenden Ergebnisse in der KI, was Kreativität angeht oder Kunst. Gar nichts erwarte ich da. Und das ist halt. Und ich erwarte aber, dass das irgendwann wird die KI Jobs wegrationalisieren, wie zum Beispiel in Callcentern. Bei Zalando sprichst du mit Pierre, das ist irgendein Dulli-Computer, der sagt, kann ich Ihnen helfen? Ja, meine Bestellung ist im Arsch. Konnte ich Ihnen helfen? Ich so, nein, meine Bestellung ist im Arsch. Und das wird irgendwann so sein, dass du dann dich wirklich tatsächlich nicht mehr mit Leuten unterhältst, sondern dass du am Telefon irgendwelche Digitalbratzen hast, die sie gut gemacht haben, wo du nur an der Betonung merkst und an zu langen Wirkungspausen, dass die jetzt nicht weiß, was Ambach ist. Und dann wird dir da trotzdem mehr oder minder geholfen. Das wird passieren. Ja. Ansonsten hoffe ich, dass da nicht viel passiert. Mal sehen.
Ja. Nee, das ist schön, in solchen Momenten, wo dann die ganze Kirche da voll ist.
Das ist eben das. Ja. Ich habe da gestern gesessen und habe gesagt, pass auf, streng genommen funktioniert das nicht. Ich vermeide es, in Kirchen aufzutreten,
ja.
Weil es kacke ist. Du hast immer so ein
Aber diese Delay. Kirche war ja auch eine Turnhalle, ne?
Das da war Basketball.
Ich vermeide es auch in Turnhallen 12, aufzutreten.
12 Basketballkörbe hingen da in dieser Kirche. Das war völlig absurd.
Ja, völlig. Das ist, du sollst keine Turnhallen und keine Kirchen. Zu hohe Decken, zu viel, weiß ja.
Ja, es war auch echt eine Herausforderung, da irgendwie den Klang hinzubekommen.
Aber auch ein toller Raum natürlich, ne?
Ja, der sah richtig geil aus. Ja. Aber so akustisch.
Ja, da hat noch keiner was von gehabt, weil wir waren am Arbeiten, die anderen hatten Augenbinden. Scheißegal. Hätten wir auch unter Tage machen können. Weißt du? Für die 5 Minuten am Schluss war das echt nicht nötig. Der tolle Raum.
Ich habe das die ganze Zeit gedacht bei dem ganzen Licht, was da aufgebaut wurde, weil es halt wirklich nur für die letzten.
Damit du 3 Minuten lustig, zum Schluss so Schwarzlicht hast. Oh, Flusen. Ja. So.
Und dann hat es auch nicht funktioniert. Das Licht.
Ja, null. Doch, hat funktioniert. Doch, hat gut funktioniert. Ja.
Da gab es nur diese eine Lampe, die ganze Zeit so geblinkt hat. Irgendwie hatten wir ein Problem.
Ich fand das aber eigentlich dann doch stimmungsvoll. Ich dachte so, okay, ich glaube, ein großer Teil des Publikums hat gedacht, die haben jetzt irgendwie so ein Blitz.
Das ist immer toll bei allen diesen Dingen, dass sie alle natürlich denken, das wäre so gedacht.
Ja, das ist gut.
Ja.
Muss man einfach behaupten.
Das ist
ein Scheinwerfer hat geflackert, nur um kurz zu erklären.
Aber das Ding war, also es hätte normalerweise, wenn ich es mir angeguckt habe, Papier, hätte ich gesagt, funktioniert nicht. Kannst uns beide Pappnasen nicht so dicht ans Orchester setzen? Das ist mal Punkt 1. Dann lasse ich mich vom Publikum nicht einkreisen. Das ist mal Punkt 2. Ne, ich will nicht links und in meinem Arsch und rechts welche sitzen haben. Das passt auch nicht. Dann habe ich hier zu viel Hall und dann ist das zu laut. Und weißt du, normalerweise geht das alles nicht. Und das war alles perfekt so. Das Orchester war genau richtig in der Lautstärke. Das hast du ja gesehen. Was für wie das geknüppelt hat in der Dichte. Und selbst wir kamen gut durch, wenn du das Mikro dicht ans Maul gehalten hast. Das war das A und O. Und ich habe mit vielen Leuten dann gesprochen, oder mit 5, was ich viel fand, die mir gesagt haben, Ton war perfekt. Und die Leute haben es sehr genossen, es zu umringen. Und dann sehe ich das alles falsch, verstehst du? Und obwohl es eine Kirche war, war es top ausgesteuert, fantastisch gespielt, es hatte so eine Dichte, das hat alles funktioniert. Und normalerweise auf Papier würde das nicht funktionieren.
Wir saßen uns auch so, die Leute können sich das wahrscheinlich nicht vorstellen, wie wir da saßen, aber das Orchester war ausgerichtet, Thomas stand davor und wir haben euch eigentlich in die Augen geguckt, dann das Orchester, und ihr habt uns sozusagen, stand uns wie so in so einem Shootout gegenüber eigentlich.
Ja, ich habe ja vermieden, irgendwen anzugucken, weil ich bei mir kippt das sehr schnell. Ich gucke auch nicht zu Martin rüber oder hau ihm von hinten auf den Kopf, wenn er... Irgendwie, Martin hat doch angefangen zu improvisieren, so im letzten Akt. Und dann immer so, Scott, oh Scott, Scott, oh Scott. Und ich so, Ficko, ey, mach den Satz zu Ende. Ich weiß nicht, wann ich dran bin. Weißt du, wo er immer so, nein, ich habe den. Dann hast du gemerkt, er hat sich verlesen und überspielt das jetzt mit ja, der Motorschlitten. Wo ich denke, oh, ja, merkt keiner, weißt du? Ich sage, ja, der Motorschlitten. So, und trotzdem war das okay, weißt du? So. Und das war schon eine gute Veranstaltung mit einer richtigen Länge. Und ich habe, wie gesagt, ich dachte, wie schwer wollt ihr es euch machen? Weißt du? Macht das doch in einem trockenen Raum bei der VHS und dunkler Ding ab. So. Aber das war top. Also war wirklich gut, wirklich gut. Und das haben auch alle gesagt, alle Zuschauer, denen ich immer nicht glaube. Wenn einer nach einer Show sagt, das war hinreißend, denke ich mir, ja, ja, da muss ich ja jetzt sagen. Was willst du mir denn sagen? Das fand ich ganz schön mittel, Herr Sträter. Weißt du so? Aber das war wirklich gut. Aber man merkt das ja auch, wenn du vorm am Orchester sitzt, die Gelegenheit hast du ja auch nie. Ne? Dann zu sehen, du siehst, dass einer da so Cello spielt und so ein Stück abrutscht mit der Spitze. So ein Zentimeter nach vorne ist ja einmal passiert. Aha. Und das ist super.
Das kann die KI nämlich nicht.
Nee,
so,
das kann die
KI.
Reinscheißen. Ja. Reinscheißen beim, nein, hat er nicht. Aber der, du siehst, dass er einen Millimeter nach vorne gerutscht ist auf dem glatten Boden. Das kriegt keiner mit. Und dann hast du gesehen, wie er die Augen verdreht. Und ich dachte, das ist geil. So, weißt du?
Total da ist gut. Doch viel, viel mehr Komik dabei, als man, ja, als man guckst, vielleicht von innen denkt. Ja.
Du guckst nach links und bei Philipp Glass muss die ganze Zeit so, immer nur so ein Ding spielen auf der Geige. Und es hört gar nicht auf, so sieben Minuten. Und ich denke mir, wie können die alle jetzt mir bitte Arm abfaulen lassen?
Das ist grenzwertig, dieses Stück.
Du siehst, und ich denke mir so, fuck. Irgendeiner wird gleich so, oh, weißt du?
Man ist wirklich kurz davor, man leidet.
Ich sehe, man sieht das auch.
Ja, und ich stehe ja dann immer davor und fühle mich irgendwie auch noch ein bisschen verantwortlich dafür, dass sie diese Musik spielen müssen. Und dann gucke ich denen zu, wie die fünf Minuten lang die gleichen Töne spielen.
Ja, aber so, und ich guck immer Philipp Glass ist ja geil, solche Musik ist ja geil. Wie hoch ist die Verlockung, den Leuten irgendwas reinzusemmeln, was sie ungefähr kennen, um ihnen so ein Pseudo-Heimatgefühl zu geben von der CD zu Hause.
Ja.
Und das ist halt stark so. Das gab der ganzen Sache so ein fatalistischen Anstrich auch und so eine Dichte. Das, ich fand die Musikauswahl auch toll.
Ja, auch diese Kälte, ne, von der vom
Südpol,
das ist spürt das halt wirklich da drin in dem Glas. Ja. Ja.
Ne, bei der Probe habe ich schon gedacht, das ist alles ganz geil eigentlich von dem. Auch weil Philipp Glass ja dann, der wird ja dadurch geil, dass der einfach nicht aufhört. Ne? Mhm. Das ist ja, der hat immer mehr Schichten, wie so ein Teppich, webt der und hört nicht mehr auf. Mittendrin scheint ihm vollkommen egal zu sein, ob du das gerade als leicht schmerzhaft empfindest oder nicht. Und dann macht er weiter und dann lässt das so aus, als würdest du ausbluten, jedes Stück. Und das war ein Genuss dann, weil man es schon gehört hatte, als wir es dann alle live gemacht haben. Das war echt schön. Man konnte zwar immer noch nicht abschätzen, das Stück 7 Minuten 30 lang oder 2,40, aber geil. Geil.
Ja, das war eigentlich verrückt, weil wir haben diesen Darkroom vor 10 Jahren
diese Veranstaltung.
Das erste Mal gemacht, diesen dieses Konzertding. Ja.
Das nimmst du nicht einmal in den Mund.
Nein, ich nehme es nicht einmal in den Mund. Ist mir egal, wie dunkel es ist. Kannst vergessen.
Und damals haben wir auch diesen Philipp Glass gespielt, weil klar war, eigentlich müssen wir dieses Stück bei diesem Thema spielen. Das ist einfach so geil. Und wir haben es damals, aber das war noch so in so einem ganz kleinen Rahmen, haben wir es einfach irgendwie so ein bisschen kleiner besetzt. Und es ist ja eigentlich mit großem Sinfonieorchester gedacht. Und dann haben wir jetzt gedacht, wir holen den wieder raus, wir spielen das wieder. Mhm. Und haben dann gedacht, wir können das nicht einfach so machen, wir können das nicht mehr machen, dass wir einfach so ein Philipp Glass einfach anders spielen, das ist ja gar nicht erlaubt und so.
Ist es nicht? Der Philipp Glass erlebt auch noch, ne?
Ja, genau. Und dann haben wir ganz lang gesucht nach einer anderen Musik, die genauso gut funktioniert und wir haben einfach keine gefunden.
Glaube ich.
Und dann haben wir mit Philipp Glass und seinem Verlag Kontakt aufgenommen und die haben gesagt, ja, kein Problem, schickt uns die Partitur, wenn ihr es bearbeitet habt, haben sofort ja gesagt, ultra geil.
Stark.
Ja.
Ach echt, sind die dann doch eher umgänglich?
Eigentlich sind die normalerweise nie kulant so. Also gerade wenn die noch leben, das kriegst du normalerweise nicht hin.
Ja, die meisten Leute werden durch ihr Ableben kulanter, das stimmt. Ja.
Ja, wobei, also
das Geheimnis des Lebens ist, durchs Sterben wird man doch bedeutend lässiger im Umgang mit anderen.
Das stimmt aber nicht immer. Zum Beispiel irgendwie so Kurt Weil oder sowas, da gibt es eine Nachlassverwaltung. Man darf keine Sekunde davon ändern, sonst kriegst du wirklich richtig Probleme.
Genau, das ist ja bei diesen ganzen großen Menschen oder so einem Rudolf Steiner oder sowas, also die haben dann manchmal auch echt Pech, wenn dann manche Menschen sich irgendwie so 50 Jahre später für sie verantwortlich fühlen und dann aber alles so zu 150% versuchen, richtig zu machen. Und da ist Kurt Weil echt ganz schlimm.
Und wahrscheinlich war es gut, dass Philipp Glass noch lebt, weil er dann
der konnte halt sagen, ja klar soll die mal ein Stück spielen.
Wo lebt der Mensch denn? Ja. Wo lebt Philipp Glass?
Jedenfalls in den USA, aber ich weiß nicht, in welcher Stadt.
Also wir haben dann nur mit seinem Verlag leider Kontakt gehabt. Ich würde ja gerne mal auf Philipp Glass hier zu unserem Podcast einladen.
Ja, das verstehe ich, ehrlich gesagt. So.
Ja. Aber der Verlag war in New York.
Ja. Dann ist der, ich glaube, dass Philipp Glass nämlich auch in New York ist in Wirklichkeit. Der ist nicht in L.A. oder so. Philipp Glass ist, glaube ich, in New York. weil ich mich da kurz für interessiert habe. Der hat sehr viele Clive Barker-Filme orchestriert oder einige, also Horror-Themen und so. Und er hat da sehr viel, sich sehr viel Mühe gegeben. Deswegen fand ich immer toll, was der macht. Und unheimlich fand ich auch immer, was Philipp Glass macht. Und ich habe auch gesehen, der hat für einen Superheldenfilm hat der mitgearbeitet. Es gab einen mega erfolglosen Superheldenfilm, Fantastic Four in der Neuverfilmung, die Fantastischen Vier mit, ist ja egal mit welchen Darstellern, aber ist jedenfalls fünf, sechs, sieben Jahre alt.
Und da hat Philipp Glass die Musik gemacht?
Und da
hat
die Musik Marco Beltrami, Philipp Glass und Pete Anthony. Also selbst Philipp Glass hat mitgearbeitet an diesem Superhelden-Soundtrack. Der hat den da wohl irgendwie in der Tiefe und das ist fantastisch. Die Musik ist fantastisch. Pete Anthony macht meistens so Hauruck-Dinger, wie immer fatalistische Themen. Der hat dann so für Roter Drache und so, diese ganzen Hannibal Lecter-Sachen hat da viel geschrieben. Marco Beltrami macht eh immer Superhelden-Kram oder Horror-Kram. Der hat doch viel für Clive Barker gearbeitet und Philipp Glass halt eben auch so. Die scheinen gut miteinander klarzukommen. Das ist ganz, ganz, ganz starke Filmmusik. Ganz stark. Und man spürt doch dieses Philipp Glass-Ding, weil das doch immer leicht neben der Spur ist, dieser Soundtrack. Der ist ein Tacken zu düster für einen Superheldenfilm. Fantastisch. Hat ein eigenes Thema. Ganz, ganz toll. Also, und da lässt er sich auch nicht lumpen und springt in den Superheldenfilm rein.
Ich finde es faszinierend. Wir spielen ja oft Philipp Glass so bei unseren sogenannten Notfallkonzerten als Quartett auch.
Die klassischen Notfallkonzerte, wer kennt sie nicht? Ja, wenn wir einen Häuserbrand hören, dann würde ich sagen, spielen wir vier Stücke, oder?
Das ist ähnlich. Ja.
Also wir könnten eigentlich eine ganze Podcast-Folge machen, wo wir einfach nur die Titel unserer Konzertformate droppen und du dazu Kommentare bringst. Das wäre, glaube ich, eine richtig gute Folge. Weil
unsere Namen, also wir sind nicht bekannt für gute Namen, deswegen heißt unsere Formate Darkroom oder
Notfallkonzert. Das ist ein guter Name.
Und eigentlich heißt es ja dein persönliches Notfallkonzert.
Also es ist noch schlimmer, ja.
Echt? Ihr wisst schon, was das nächste ist, was wir machen sollten, ne? Ich sag's euch. Die Bearbeitung von Dracula, zwei Personen, Jonathan Harker und Dracula. Also die ganze erste Hälfte im Schloss. Die Leute liegen mit Augen verbunden auf Feldbetten, spenden Blut währenddessen.
Okay, ja.
Verstehst du? Ja. Eintritt ist nur ein Fünfer. Und später gibt es ein Buffet für die Leute. Ja. Und es gibt so eine Stunde 30 Dracula. Das Rote Kreuz ist da. Das ist alles mit Kerzen gemacht.
Jeder kriegt so ein gekochtes Ei.
Und wer will, kann Blut spenden. So, das ist ja wohl die ultimative... So, das
Immersion.
Ja,
so, ja,
Immersion.
Das ist witzig, weil die Feldbetten haben wir normalerweise bei diesen Veranstaltungen.
Ich habe das Wort Feldbetten gestern nur gehört und dachte, genau das sollte man machen.
Ja, okay, Dracula, ist gekauft, danke.
Ist gekauft. Also wenn du Dracula sprichst, also ich glaube...
Ja, ich würde Jonathan Harker sprechen und Dracula sollte... da fallen mir 4, 5 ein, die es machen sollten. So. Und das wäre schon ganz toll.
Ja.
Finde ich sehr geil.
Ich glaube, wenn du die dazu aufforderst, komm, spendet Blut, dann
ja, das musst du von vornherein schon gut machen, weißt du? Die Leute, die Blut spenden, zahlen sehr wenig Eintritt und haben anschließend exklusiv Zugang zu einem Buffet. Und die Leute, die nicht Blut spenden, zahlen 39 Euro und haben nicht den Zugang zu diesem aufbauenden Buffet.
Und für die kommt es vom Band halt, mit KI. Ja.
Genau, und das Buffet ist dann nochmal so in so einem Raum mit Kerzen, alles sehr nett gemacht. Es gibt was Kräftigendes und Säfte und so, ein bisschen Alk. Und das halte ich schon für eine geile Idee. Das Rote Kreuz kann sagen, ja, die brauchen immer Blut. Und man selber kann sagen, wann hörst du das schon mal? Eine Live-Interpretation von Dracula mit Orchester und spendest dabei mal so einen halben Liter Blut. Das ist doch mega.
Also, du kannst ins Konzeptionsteam einsteigen, würde ich sagen.
Stock, Steif und Brüder. Wir erklären Klassik.
Wir haben so eine Playlist, Thorsten, und jeder Gast packt da 1 bis 3 Songs rein. Was wären denn deine?
Pass auf. 1 bis 3 Songs grundsätzlich.
Es kann alles sein. Also es kann sogar klassische Musik sein, wenn du willst, aber es muss es nicht.
Ich mach mal random. Ich fange mal vorne an. Was packe ich dir rein? Ich packe rein von James Horner, The Ludlows, das ist aus Legends of the Fall, Legenden der Leidenschaft, großartiges, sowohl orchestrales als auch Pianothema, heißt The Ludlows. Das ist das Hauptthema des Films. Es treibt einem die Tränen in die Augen. Das nehme ich. Dann nehme ich als weiteren orchestralen Track... nehme ich auf jeden Fall The Batman-Theme von Danny Elfman.
Mm, okay.
wo er sich in den 80er Jahren, 88, als er anfing es zu komponieren, er hatte nicht viel Zeit, wo er sich durchsetzen musste, einen Marsch zu komponieren. Das ist ja ein Marsch. Und alle haben gesagt, du kannst keinen Marsch machen, das ist Batman so, ne? Das ist nicht die Brücke am Quai. Und dann hat er sich durchgesetzt und das Batman-Theme ist halt immer noch großartig. Batman-Theme, Danny Elfman, zweites Ding. Und dann nehme ich, weil es wunderschön ist und ganz toll komponiert. Genau, wenn man jemals einen Soundtrack gesucht hat, der eigentlich mit Klassik vollgestopft ist und kaum einer was komponiert, dann ist es der englische Patient, der English Patient.
Ah, stimmt, ja.
Sehr, sehr gut. Sehr, sehr toller, zu langer Film.
Ja, und sehr tragisch.
Das und sehr so auch
generell. Ja, das ist so ein trauriger Film.
Aber
oh
wir nehmen das Stück daraus, weil es die reine Piano-Variante davon ist. Convento di Sant'Anna, das heißt so, Convento di Sant'Anna, das ist das Stück, also das ist die klassische Musik aus Der englische Patient, das ist ein wunderschönes Thema und das ist halt so eine leicht sakrale, kirchliche Piano-Variante, Convento di Sant'Anna aus Der englische Patient, das sind meine drei Dinger, die immer super funktionieren für einen Sonntagmorgen, immer.
Mega.
Ja, vielen Dank, Thorsten.
Kein Problem.
Das war's.
Ich habe auch keine Kippen mehr.
Ja, und vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet wieder ein zur nächsten Folge Stocksteif. Folgt
das Ding heißt Stocksteif.
Stocksteif und Prüde.
Wir waren gestern im Darkroom und das Scheißding hier heißt Stocksteif.
Stocksteif und Prüde.
Habt ihr euch jemals überlegt? Ich meine, ihr seid ja alles furiose Musiker, aber sprachlich.
Sprachlich.
Sehe ich, ist da noch Luft nach oben? So, meint ihr
nicht?
So
komm in unser Konzeptionsteam.
Das ist ansteckend, dieses schlechte Namen. Also, sobald man hier reinkommt, gibt es nur noch schlechte Namen.
Ja. Wir kriegen dich auch noch mit. Ja. So, wir ziehen jetzt die Reißleine. Tschüss, Leute.
Tschüss.